Ist doch richtig gut. Vielen, vielen Dank. Yay. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich hier sein darf im berühmten Wintersportquartier Osnabrück. Ich bin heute Morgen in Duisburg losgefahren, da sah das nicht so schön aus. Ich sage ganz lieb Grüßen von unserer Gemeinde. Ich habe gehört, mindestens Angelika war gestern auch in Duisburg. War noch jemand da? Wahnsinn. Ja, ich war leider nicht da, aber voll cool. Wie Bärbe schon gesagt hat, ich weiß das auch wirklich zu schätzen, dass so eine enge Verbindung zwischen Gemeinden entstanden ist und auch aufrecht erhalten wird, die getrennt sind voneinander durch Örtlichkeit, sogar durch Bundeslandgrenze ganz knapp. Und ich weiß noch genau, ich habe das bei meinem ersten Besuch hier gesagt und ich glaube das wirklich, das ist so biblisch. Also wenn du dir anguckst, was in der Apostelgeschichte passiert ist oder wenn du dir die Briefe im Neuen Testament durchliest, die Gemeinschaft zwischen Gemeinden, die an komplett unterschiedlichen Orten standen in ihrem Wandel, in ihrem Alter, die komplett andere Gründungsgeschichten hatten, komplett andere Leiterschaft hatten, waren trotzdem geeint durch das Evangelium und durch den Wunsch danach, Jesus ähnlicher zu werden und in die richtige Richtung zu wachsen. Und von daher weiß ich das wirklich als Privileg zu schätzen, dass ihr mir heute schon wieder zuhört. Und ich bete noch zum Anfang und dann glaube ich wirklich, dass heute ein richtig guter Tag ist, um hier zu sein. Wenn du willst, schließ auch gerne mal die Augen und entspann dich einfach. Boah, Jesus, wir danken dir so von Herzen, dass du hier bist. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist hier bei uns bist. Wenn du willst, sag doch einfach mal in deinem Herzen wirklich danke dafür, dass er da ist. Danke, Heiliger Geist, dass du nah bist. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass du uns allen jetzt hilfst in dieser Zeit. Bitte hilf mir, die richtigen Worte zu wählen und bitte hilf jedem einzelnen Zuhörer, echt sein Herz weich zu halten und keinen Anstoß zu nehmen an Dingen, die vielleicht gerade nicht zu passen scheinen, sondern das aufzunehmen, was du sagst, Jesus. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute Morgen wirklich ein tiefes Werk tust, dass wir verändert hier rausgehen. Nicht als Belohnung dafür, dass wir uns durch den Schnee gekämpft haben und auch nicht, weil meine Worte irgendwie besonders wären, sondern einfach, weil du, Heiliger Geist, willst, dass wir gesunden, dass wir Jesus ähnlicher werden und weil du auf der Erde bist mit dem Ziel, Jesus Christus eine Braut zu schmücken, die makellos und ohne Runzeln ist. Und wir wollen Teil davon sein, Jesus. Wir wollen Teil deiner Braut sein. Und wir wollen das CCO als Teil deiner Braut wissen, das makellos und ohne Runzeln präsentiert wird. Also tu, was immer du willst, Herr. Tu, was immer du willst, Herr. Wir machen Raum für dich, gerade jetzt neu. Amen. Hey, das ist gut. Ich könnte dort die ganze Zeit weiterbeten. Bevor ich zum Thema komme, will ich ein paar Sachen vorne wegschicken, damit wirklich unser Herz am richtigen Fleck ist heute Morgen, okay? Also ich möchte euch wissen lassen, auch wenn das vielleicht komisch klingen mag für dich, aber ich habe euch wirklich doll lieb. Sonst wäre ich nicht heute Morgen hier hingefahren, ja? Also wenn ich heute was sage, wo das Potenzial drin läge, sich dran zu stoßen, dann bitte wisse, dass das nur aus Liebe geschieht oder zumindest, soweit ich das beurteilen kann, geschieht das aus Liebe, ja? Weil Gott will, dass wir Jesus ähnlicher werden und dass wir vorankommen und dass die Ketten, über die wir gesungen haben oder wie der Text genau war, dass die Sachen, die uns begrenzen, die Jesus in uns begrenzen, dass die weggesprengt werden. Und ich bin gerade dabei, im Haus meines Schwiegergroßvaters Einbauschränke rauszureißen, die er da mal vor 100 Jahren reingebaut hat, gefühlt. Und ich habe versucht, diese Schrauben zu lösen. Und dann habe ich gemerkt, da sind so unglaublich viele Schrauben. Da bin ich dazu übergegangen, die Dinger einfach mit Gewalt rauszureißen. Und das war deutlich effektiver. Und der Heilige Geist ist wirklich gut darin, jeden Tag in unserem Leben eine Schraube rauszumachen, jeden Tag ein bisschen Nägel zu ziehen. Da ist er wirklich gut drin. Aber manchmal braucht es einfach rohe Gewalt. Manchmal ist es wirklich so, wie es da steht, nicht durch Herr und nicht durch Macht, sondern durch den Geist Gottes. Von daher, bitte wisse, dass ich dich lieb habe, okay? Und der Vater im Himmel hat dich auch lieb. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, es gibt nichts Besseres, als Jesus nachzufolgen. Ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen. Es gibt nichts Besseres, nichts, was dich so glücklich macht, nichts, wo du so frei wirst von deinen Sünden, von deinen Süchten, von dem, was andere über dich denken, von dem, was, wenn du stirbst, wo du feststellen musst, das erfüllt mich ja gar nicht, das kann ich ja gar nicht mitnehmen. Es gibt nichts, was so gut ist, für Jesus nachzufolgen. Wirklich gar nichts. Auch wenn es manchmal einen Preis kosten mag. Aber der Preis, wer hat das gesagt? Aber der Preis von Nicht-Nachfolgen ist um ein Vielfaches höher als der Preis vom Nachfolgen. Supi. Jesus macht uns frei von Sünde und Schuld. Amen. Aber Jesus macht uns nicht nur frei von etwas. Jesus macht uns auch frei damit. Jesus macht uns frei von unseren Ketten, frei von unseren Süchten und Ängsten und Sorgen, damit es uns gut geht und damit wir froh sind, auf jeden Fall, aber auch damit wir dann befähigt sind, Dinge zu tun, die wir vorher nicht tun könnten. Damit wir Licht sein können in unserer Stadt, damit wir Licht sein können in unserer Familie und damit, wie wir gebetet haben, eben damit der Himmel wirklich auf die Erde kommt, durch uns. So verrückt, wie das auch wirken mag, dass Gott uns benutzt. Aber dafür macht Jesus uns frei. Und in unserer Gemeindekultur, also ich kann jetzt nicht für euch sprechen, aber ich wage zu behaupten, ich kann schon für die westliche Gemeindekultur an sich sprechen, da wird Christsein sehr, sehr häufig auf das beschränkt, was wir von Gott empfangen können. Und das ist so wunderbar. Es ist so wunderbar, dass wir von Gott empfangen können. Es gibt eigentlich nichts Besseres. Aber das Haus von meinem Schwiegergroßvater hat auch einen Teich, der ist sehr alt. Und ich habe versucht, den trocken zu legen, aber die Folie ist unglaublich dick. Aber während ich da die Axt in diese Folie gehauen habe, da ist mir Wasser ins Gesicht gespritzt und das Wasser hat so gestunken. Ne? Und ich als Biologe hatte dann schon alle möglichen Gedanken, was da wohl in diesem Teich lebt und womit ich mich jetzt infiziert haben könnte. Weil wenn Wasser einfach nur stehen bleibt, dann kippt das um. Und wenn der Strom des Lebens, den wir vom Vater empfangen, wenn wir den nicht, wie Jesus gesagt hat, aus unserem Bauch frei fließen lassen in die Welt um uns herum, irgendwann kippt es um. Das ist einfach so. Und die gute Nachricht ist, der Vater im Himmel hat so einen riesigen Strom, dass innerhalb von einer Sekunde all das umgekippte Wasser rauskommt und nur noch frisches Wasser da ist. Aber wir sind dafür gemacht, dass wir Leitungen sind, dass wir Rohre sind, wo der Heilige Geist durchfließt und nicht einfach nur eine Regentonne oder ein Teich oder ein Tümpel. Oder ein Moor. Und allzu oft wird Christsein auf das beschränkt heutzutage, was wir bekommen können. Und ich habe ein gutes Zitat gehört, dass wir so lauwarm geworden sind, um in der Sprache der Offenbarung zu sein, dass alles, was auch nur ein bisschen wie wahre Jüngerschaft aussieht, direkt als Religiosität abgestempelt wird. Das ist einfach so. Und das kann sich ändern in einer Sekunde, wenn wir uns dafür entscheiden, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Jüngerschaft ist nämlich etwas sehr, sehr, sehr Aktives. Wenn Jesus Leute gerufen hat, dann hat er nicht gesagt, bleib in deinem Zollhäuschen und glaube. Flick weiter deine Netze und glaube nur. Das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, lass alles stehen und liegen. Deinen super harten Job, dein hartes Los im Fall von den Fischern oder deinen wirklich guten sozialen Stand, zumindest finanziell als Zöllner, lass den liegen und folg mir nach. Sei ganz aktiv und mach Sachen, die ich dir befehle und tu die dann und dann wird es gut mit dir werden. Ihr kennt alle sicherlich die Geschichte, also das Gleichnis am Ende der Bergpredigt von dem Haus, das auf Fels gebaut wird und das Haus, was auf Sand gebaut wird. Ich hatte ein mega cooles Kinder-Pixie-Buch, wo das dargestellt war, wie der Mann auf Fels baut und der andere baut auf Sand und dann stürzt das Haus zusammen und ist traurig. Das schöne Ende von dem Pixie-Buch war, dass dann der auf Sand gebaut hat, in das Haus von dem einziehen konnte, der auf Stein gebaut hat. Das ist natürlich schön. Rückblickend frage ich mich, ob das nicht falsche Abhängigkeiten erzeugt. Aber für den Übergang sicher gut. Aber Jesus sagt, bevor er das sagt, er sagt, wer diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich vergleichen mit einem weisen Mann, der sein Haus auf Stein gebaut hat. Und wer diese meine Worte hört und sie nicht tut, den werde ich mit einem törichten Mann vergleichen, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Ist doch krass, oder? Jesus, nachdem er die beste, revolutionärste Predigt überhaupt gesagt hat, sagt, diese Predigt nützt dir gar nichts, wenn du diese meine Worte nicht auch tust und sie umsetzt in deinem Leben, in die Tat, in etwas Aktives. Jesus glauben bedeutet Jesus Vertrauen, unter anderem. Und Vertrauen, wahres Vertrauen, zeigt sich nur, wenn es hart auf hart kommt, wenn es wirklich um was geht. Wenn Jesus etwas sagt, was uns nicht passt. Wenn Jesus etwas sagt und wir würden das eigentlich ganz gerne anders machen. Oder wenn das, was Jesus sagt, gegen jeglichen gesunden Menschenverstand geht. Wenn es unseren inneren Schweinehund komplett zerreißt. Da zeigt sich, ob wir Jesus wirklich vertrauen. Gehorchen wir dann Jesus, unserem Herrn und Erlöser, von dem wir gerade gesungen haben, unserem König und in der Sprache des Neuen Testaments unserem Besitzer. Gehorchen wir dann ihm, dem, der das ganze Universum füllt, der es geschaffen hat? Oder gehorchen wir diesen 1,5 Kilogramm rosa Fleisch in unserem Kopf, die, wenn wir Glück haben, 80 werden und die nicht dabei waren, als Gott die Grundfesten der Welt gelegt hat, die nicht wissen, wo Gott den Hagel sammelt und den Schnee, die wirklich nicht viel Ahnung haben, wenn wir mal ehrlich sind. Wem gehorchen wir dann? Gehorchen wir dem vor Jahrtausenden geschriebenen und seit Jahrtausenden bewährten Worten Gottes? Oder gehorchen wir König Google? Ist doch so, oder nicht? Ich meine, sind wir wirklich Nachfolger oder tragen wir dann nur diesen Namen, wenn es hart auf hart kommt? Es ist einfach eine wirklich gesunde Frage, die man sich sehr regelmäßig stellen kann. Komplett frei von Verdammnis, sondern einfach, um zu sehen, wo man wirklich ist. Weil es bringt dir ja nichts, wenn du ohne Navi fährst und dein Navi oder mit Navi fährst und das Navi sagt dir die ganze Zeit, du kommst schon klar, du findest schon ein Ziel, folg deiner Nase, du schaffst das. Dieses Navigationssystem braucht kein Mensch. Wir brauchen ein Navigationssystem, was uns ganz klar sagt, du bist zum 5. Mal falsch abgefahren. Bitte biege jetzt um. Oder bitte fahr jetzt mal rechts ran und schau dir die Karte genau an. Versteht ihr, was ich meine? Wir brauchen ein Navigationssystem, was hartnäckig bei jeder Änderung immer wieder sagt, neue Berechnung der Fahrtroute, jetzt musst du nach links. Neue Berechnung der Fahrtroute, bitte fahr jetzt nach links. Bitte ändere was. Und wenn Gott wirklich gut ist, dann gibt es für uns nichts Besseres, als ihm zu gehorchen. Gehorchen. Tolles Wort, ne? Ist so negativer Beigeschmack, weil es keinen Menschen auf der Welt gibt, wo es sich immer 100% lohnt, blank zu gehorchen. Und deswegen denken wir, wir sollten lieber auf 1,5 Kilogramm rosa Fleisch setzen, als auf den König der Könige. Aber Gott ist wirklich gut. Und wenn wir ihm gehorchen, dann werden wir in der Sprache der Bibel wirklich gesegnet sein. Dann werden wir wirklich glückselig sein. Dieses Wort gesegnet beinhaltet so viel in der ursprünglichen Bedeutung und vor allem beinhaltet es fröhlich. Dann werden wir wirklich fröhlich sein, wenn wir anfangen, jemand anderem zu gehorchen als uns selber. Das ist total paradox und geht total gegen alles, was du heute im Fernsehen siehst, gegen alles, was du auf Facebook siehst, gegen alles, was du bei Google an Tipps finden wirst. Und ich lese euch mal was vor, was ihr bestimmt schon oft gehört habt und wo ihr vielleicht schon oft dachtet, waren Jakobus und Paulus eigentlich Erzfeinde? wo ihr vielleicht denkt, bitte liest das nicht vor. Das habe ich in meiner alten Gemeinde viel zu oft gehört. Ich weiß es nicht. Aber ich lese euch mal einen Abschnitt vor aus dem Jakobusbrief. Jakobus war der Bruder von Jesus, also der leibliche Sohn von Maria und Josef. Der war der Chef der Gemeinde in Jerusalem. Und der schreibt Folgendes. Ihr könnt das gerne mitlesen. Das ist Jakobus 2, ab Vers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben? Wer von euch sagt, er hat Glauben? Ganz einfache Frage. Also ich sage, ich habe Glauben. Ja. Was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber er hat keine Werke? Kann etwa dieser Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und draußen liegt Schnee und der täglichen Nahrung entbehrt und jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch. Aber ihr gebt ihnen nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt das? Genauso ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Also zeig mir mal deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Altar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus seinen Werken vollendet wurde. Die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Allein. Ist nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Das verrückteste Beispiel, was ihm eingefallen ist. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Da war jetzt ganz schön viel Tod drin für eine Sonntagsmorgenspredigt, ne? Tut mir auch ein bisschen leid, aber auch ein bisschen nicht. Glaube ohne Werke ist tot. Das kannst du jedem so sagen, weil es steht in der Bibel mehr als einmal. Wir haben es gerade sehr oft hintereinander gelesen. Und jetzt ganz wichtig, da kann man leicht stolpern. Die Werke, über die Jakobus hier spricht, sind nicht Gesetzeswerke, über die Paulus so gerne redet. Ja? Er redet nicht darüber, dass dein Glaube tot ist, wenn du nicht beschnitten bist und wenn du kein Opfer darbringst und wenn du ein Zicklein in der Muttermilch kochst. Darum geht es nicht, sondern es geht um Glaubenswerke, um Dinge, die wir tun in der Kraft des Heiligen Geistes, die wir ohne den Heiligen Geist nicht tun könnten und nicht tun würden. Okay? Es geht nicht darum, dass wir unsere Gerechtigkeit verdienen und dass unser Papa im Himmel uns nur lieb hat, wenn wir die richtigen Sachen machen. Darum geht es nicht. Hier geht es um Gehorsam. Am besten wird das deutlich an der Geschichte, die er zitiert mit Abraham. Als Abraham seinen Sohn Isaak, auf den er 90 Jahre hat warten müssen, endlich auf den, 100, Sarah war 90, als er den auf den Altar gelegt hat, was war er da? Er war gehorsam. Er hatte nicht plötzlich die tolle Idee, ach, vielleicht mache ich das mal. Sondern Gott hat ihm ganz klar gesagt, was er machen soll. Und er hat 1:1 gehorcht. Richtig? Von daher würde ich der Einfachheit halber heute Morgen sagen, Glaube ohne Gehorsam ist tot. Glaube ohne Gehorsam ist nutzlos, wie die Bibel es hier schreibt. Ein anderer Übersetzer schreibt, Glaube ohne Werke, ohne Gehorsam ist unecht. Weil jeder kann in seinem Herzen, in seinem stillen Kämmerlein alles Mögliche glauben. Also du kannst der Bibel glauben und du kannst auch allen möglichen anderen Schrott glauben, wenn du das möchtest. Aber sobald du aus deinem stillen Kämmerlein rausgehst und sobald das, was in deinem Herz ist, in deinem Mund landet und in dem Ohr eines anderen landet, dann wird sich zeigen, wie echt das wirklich ist, was du da glaubst. Worauf dein Haus wirklich gebaut ist. Ob du bei der ersten Google-Suche alles über den Haufen wirfst, ob du bei Widerstand und Beleidigung alles über den Haufen wirfst, oder ob du festhältst. Was das auch heißt, ist, dass Widerstand etwas wirklich Gutes ist, so nebenbei. Und dass wir uns wirklich freuen dürfen, wenn wir Gegenwind bekommen, weil wir dann endlich mal sehen, unfreiwillig, woraus wir wirklich gemacht sind und worauf unser Glaube wirklich steht. Das nur mal am Rande. Also Gehorsam gegen Gottes Wort ist extrem wichtig, ist elementar dafür, dass unser Glaube überhaupt echt ist. Und Gehorsam gegen das, was der Heilige Geist spricht, tief in unser Herz hinein oder vielleicht durch ein prophetisches Wort, ist elementar, damit unser Glaube überhaupt als lebendig bezeichnet werden kann. Und dafür müssen wir uns als Christen, als Nachfolger, als Leute, die wir hier sitzen und sagen, Moment mal, ich will gar keinen toten Glauben haben. Ich will eigentlich einen lebenden Glauben haben. Ich will nicht einen nutzlosen Glauben haben. Was will ich mit was Nutzlosem? Ich will einen lebendigen Glauben haben, der mir was bringt und der anderen was bringt. Das will ich doch, wollt ihr doch, oder? Ich will vielleicht sogar Freund Gottes genannt werden, wie Abraham. Vielleicht ist das sogar dein Ziel. Wenn du das willst, dann müssten wir uns regelmäßig mit Gottes Wort auseinandersetzen. Weil nur wenn wir wissen, was Gott sagt, dann können wir ihm auch gehorchen. Richtig? Du kannst der allerbeste Sohn, die allerbeste Tochter auf dem Planeten sein, wenn du den ganzen Tag nur in deinem Zimmer bleibst und niemals mit deinem Vater in Berührung kommst. Dann gibt es nie Streit. Super. Und dann wirst du nie ungehorsam sein. Super. Weil du weißt ja gar nicht, was dein Vater überhaupt von dir will. Ne? Also Ehe wäre manchmal deutlich einfacher, wenn man nicht miteinander reden würde. Weil dann wüsste man nicht, was der andere von einem erwartet und was man eigentlich zu tun hat. Aber darum geht es nicht. Wir wissen alle, dass es um ein Vielfaches besser ist, wenn man miteinander kommuniziert und wenn man hört, was der andere will und in eine Position gebracht wird, aktiv in die Beziehung rein zu investieren. Deswegen müssen wir uns mit dem auseinandersetzen, wo Gott schon vor Jahrtausenden gesagt hat, ey, das ist das, was ich mir für dich wünsche. Nicht, weil ich irgendwie gierig wäre, sondern weil, wenn du das tust, dann wirst du wirklich glückselig werden. Vertrau mir, weil ich habe die Welt geschaffen. Ich weiß, wie alles funktioniert. Du nicht. Also vertrau mir und gehorche mir. Und wir müssen als Nachfolger regelmäßig Zeit mit dem Vater verbringen. In unserem stillen Kämmerlein, auf Autofahrten das Radio ausschalten und auf den Herrn hören. Vielleicht mal unser Handykonsum reduzieren. Wir müssen Zeiten schaffen, wo wir auf den Heiligen Geist in unserem Leben hören. Weil sonst wissen wir nicht, was der Vater gerade aktiv von dir in dieser Situation will. Weil, wie du mit deinem Arbeitskollegen umzugehen hast, in dieser ganz spezifischen Situation, in der du gerade bist, steht hier drin vielleicht gar nicht. Aber der Heilige Geist hat da eine Meinung zu. Und wenn du sagst, du bist Christ, und wenn du sagst, mein Glauben soll lebendig sein, dann musst du auch in diesen Situationen wissen und dir Zeit nehmen und zu hören, Heiliger Geist, was willst du eigentlich, was ich tue? Ich würde dir gern gehorchen. Aber dafür muss ich ja erstmal deine Stimme hören. Und wir müssen Zeit investieren darin, dass wir Gemeinschaft verbringen. Deswegen super, dass du heute Morgen hier bist. Aber wenn wir uns nicht mit anderen Christen regelmäßig treffen und wenn wir uns nicht regelmäßig dem gepredigten Wort Gottes aussetzen, dann passiert es so schnell, dass wir auf Abwege geraten. Dass wir in irgendeine Blase landen, dass wir plötzlich denken, Internet-Gottesdienst ist wahre Gemeinschaft. Wo dich niemand jemals ansprechen wird auf dein Fehlverhalten. Das ist meine Lieblingsgemeinde. Wir müssen Zeit miteinander verbringen, damit wir einander schärfen, wie Eisen Eisen schärft, damit unsere Ecken abgerundet werden können, und zwar aneinander, an der Ecke des anderen. Und damit wir auch das Reden des Heiligen Geistes durch den anderen hören. Weil du hörst den Heiligen Geist auf eine Art und Weise und zu Zeitpunkten, wo ich ihn nicht höre. Deswegen ist es wichtig, dass wir Zeit verbringen miteinander. Egal, ob Schnee liegt, egal, ob Corona ist und egal, ob mein Bett warm ist. Das müssen wir tun. Und genau das hat Jesus uns vorgelebt. Jesus war so viel in Gemeinschaft, die ganze Zeit. Anstrengendes Leben, aus unserer Perspektive. Aber Jesus hat auch so viel Zeit alleine mit dem Vater verbracht. Morgens früh und abends spät. Und Jesus war Rabbi. Jesus kannte nicht nur das Wort Gottes, er war sogar das Wort Gottes. Und er hat es in einer Tour zitiert und gehorcht. Jesus ist unser Vorbild. Und noch was, wenn wir wirklich lebendigen Glauben haben wollen und wenn wir wirklich gehorsam sein wollen und unseren richtigen Platz einnehmen als Nachfolger Gottes und nicht als die, die Gott zeigen, wo es lang geht, sondern andersrum, dann muss der Heilige Geist komplette Freiheit in unseren Versammlungen haben. Muss einfach. Es geht nicht anders, weil der Heilige Geist ist Gott. Und sobald wir Gott einschränken in seinem Haus und in seiner Versammlung, machen wir uns zu dem Grund, weswegen wir uns versammelt haben, nämlich damit alles so kommt, wie wir es wollen. Das kannst du bei deiner Geburtstagsfeier machen oder beim Kaffeeklatsch nachher, aber nicht hier im Haus Gottes. Hier geht es darum, dass das passiert, was er will, dass wir hören, was er sagt und wir es dann auch tun. Damit es uns gut geht und damit der Himmel wirklich auf die Erde kommen kann. Weil das passiert nur, wenn wir das tun, was er sagt, weil er weiß, wie es geht. Wir wissen das nicht. Ich werde deine Wege niemals ganz verstehen, haben wir gerade noch gesungen. Gehorchen sollten wir aber trotzdem. Was auch passieren kann, ist, dass wir, also es kann passieren, entweder, dass wir nichts machen, dann ist unser Glaube tot, wie wir gerade gelesen haben. Es kann aber auch passieren, dass wir Sachen machen, die sind eigentlich ganz gut. Aber die sind trotzdem nicht das, was Gott gerade von dir in der Situation will. Kennt ihr die Geschichte von Maria und Martha? Maria sitzt zu den Füßen von Jesus und hört auf seine Worte. Sie verbringt aktiv Zeit mit ihm. Und was macht Martha? Martha macht Essen für die Jünger und für Jesus. Würdet ihr sagen, dass anderen Christen dienen, dass Jesus dienen, was richtig Gutes ist? Auf jeden Fall, natürlich. Bitte, wenn euer Kaffeeteam zu klein ist, geht sofort ins Kaffeeteam. Da ist absolut Segen drauf. Ja? Es ist nicht falsch, Jesus Sandwiches zu machen. Es ist nicht falsch, seine Jünger zu bedienen. Aber in dem Moment wollte Gott eigentlich was anderes. Jesus wollte, dass Martha sich zu ihm setzt und auch zuhört. Er hat gesagt, das ist das bessere Teil. Später darfst du gerne kochen. Jesus hat keine Mahlzeit ausgeschlagen, außer diese eine. Interessant, oder? Wir denken bei Werken entweder an diese Gesetzeswerke von Paulus, die wir Gott sei Dank nicht mehr tun müssen. Ich bin froh, dass ich nicht am achten Tag beschnitten werden musste, dass ich nicht gleich noch zum Tempel laufen muss, um Opfer darzubringen. Ich bin froh, dass ich Ziegenkäse mit Fleisch essen darf. Aber wir denken auch oft daran, die Armen zu speisen, wie es hier gerade das Beispiel war. Wir denken an Evangelisieren, ganz krampfhaft am besten. Wir denken an Spenden, Geld weggeben. Oh, Geld. Wir denken daran, an Gemeinde mitzuarbeiten. Und das sind alles richtig gute Sachen. Auf all diesen Dingen ist extrem viel Segen und all diese Dinge sind uns direkt oder indirekt in Gottes Wort klar befohlen. Und ich denke, zumindest der deutsche Leib hat bei all diesen Dingen auch noch einiges aufzuholen. Und ich auch. Aber wenn wir ein Werk bewirken wollen, dann ist der Anfangspunkt und der Ort der größten Kraft und der größten Durchschlagskraft und der größten Veränderung, die passiert, im Gebet. Nochmal, ich glaube, wenn du wirklich möchtest, dass dein Arbeitskollege Jesus kennenlernt, dann bewirkst du mehr, wenn du regelmäßig für ihn betest, als wenn du dir 100 YouTube-Tutorials anguckst, wie man denn zu evangelisieren hat und dann deine Skills ausprobierst. Kannst du versuchen mit Hölle, kannst du versuchen mit Himmel, kannst du versuchen mit, egal. Ich sage nicht, dass wir nicht unseren Arbeitskollegen von Jesus erzählen sollen. Aber wie es in Timotheusbrief schon heißt, Paulus befiehlt, dass zuallererst Gebete, Bitten, Flehen und Danksagungen dargebracht werden. Zuallererst, das ist der Startpunkt von allem. Und wisst ihr warum? Weil wenn wir beten, wenn wir auf unseren Knien sind, wenn wir in unserem Sessel sitzen, wenn die Tür auf ist und unsere ganze Familie zuhört, wenn die Tür zu ist und wir nicht mal laut reden. Es gibt keinen größeren Ort der Abhängigkeit, weil es gibt keinen Ort, wo wir so wenig bewirken können in unserer eigenen Kraft. Wie kontraintuitiv ist das denn, wenn man ein ganzes Land verändern möchte und sich dafür erstmal einschließt, sodass niemand einsieht, sodass niemand hört, was man sagt. Und genau hier zeigt sich unser Vertrauen. Und im Umkehrschluss, und das sage ich mir selber genau wie dir, zeigt sich unser fehlendes Vertrauen in den ausbleibenden Gebeten. Beten bewirkt wirklich viel und Beten ist das erste Werk, zu dem wir berufen sind. Und Jakobus, wenn du den Brief weiterliest, er redet viel übers Beten. Er sagt, Beten ist wirklich wichtig. Beten ist elementar für einen lebendigen Glauben. Okay, ich glaube, ich habe die Sache jetzt genug erstmal gehämmert hier, ne? Wenn du dann noch mehr rein, wenn du noch deutlich härtere Worte finden willst, die deutlich mehr bewirken vielleicht, da kann ich dir das Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer wirklich empfehlen. Wunderbares Erbe, das wir als Deutsche haben. Ich habe das eben gesagt, dieses Beispiel mit dem Tümpel, ne? Das sieht vielleicht katastrophal aus, aber es kann sich in einer Sekunde ändern. Genauso ist das mit totem Glauben. wenn du hier sitzt und merkst, boah, also nach der Definition habe ich Totenglauben oder nach der Definition hängt mein Glauben an der Herz-Lungen-Maschine, lebt zwar noch, aber so gerade eben, dann ist das nicht schlimm. Dann ist das ein wunderbarer Ort zu sein, weil wir uns jetzt, heute Morgen dafür entscheiden können, wieder lebendigen Glauben zu haben. Ich glaube ganz ehrlich, dass das ist wie 1 und 0. Entweder er ist tot oder er ist lebendig. Und diese Entscheidung kannst du jetzt gleich einfach treffen. In deinem Herzen. Einfach sagen, Gott, ich möchte wieder lebendigen Glauben haben. Ich möchte auf dich hören und ich möchte das tun, was du sagst. Und schon die Augen nach diesem Gebet aufzumachen und mit geöffneteren Ohren als vorher, mit geöffneteren Herzen als vorher, in den Tag weiterzugehen, ist meiner Meinung nach ein Werk, was wir tun, weil wir vertrauen darauf, dass Gott zu uns reden wird und dass es sich lohnen wird. Vielleicht sagt Gott dir ja auch etwas ganz Praktisches, was du jetzt sofort tun sollst. Vielleicht weißt du eigentlich durch die Stimme des Heiligen Geistes oder durch dein schlechtes Gewissen, bei wem du dich zu entschuldigen hast. Hoffentlich nicht hier im Raum, aber vielleicht. Vielleicht jemand, dessen Telefonnummer du in deinem Handy eingespeichert hast. Wenn du diese Entscheidung triffst und dem Heiligen Geist da vertraust, dann wird dein Glaube von 0 auf 100 wieder lebendig. Einfach so. Einfach so. Ist das nicht der Wahnsinn? Dann braucht es nicht mal so eine Massage zu Staying Alive und gepustet in den Mund. Es geht einfach so. Es gibt niemanden in der Bibel, niemanden, der Gott gehorcht hat in allem, und nicht reich dafür belohnt wurde. Es gibt Geschichten von Leuten, die waren gehorsam und dann ging es scheinbar erstmal bergab. Und vielleicht sah es sogar in den Augen der Welt so aus, dass es für immer bergab ging. Aber ich habe das eben gesagt, unser 1,5 Kilogramm roter Fleisch da oben, die sind nur dafür ausgelegt, uns so lange wie möglich am Leben zu halten. Aber der wirkliche Lohn, der kommt erst, wenn das Ding ausgeht. Von daher, selbst wenn dein Gehorsam im Leben vielleicht nicht das bringt oder dir nicht die Frucht zu bringen scheint, die du dir erwünscht hättest, wo du vielleicht sagst, Gott, du hast doch gesagt, ich soll meinem Nachbarn von Jesus erzählen und jetzt hasst er mich und ich darf nicht mehr unsere Einfahrt benutzen. Keine Ahnung. Selbst wenn das ist, wie euer Leben endet, wirst du trotzdem im Himmel dafür Lohn bekommen. Und das dürfen wir als westliche Kirche nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. Der wahre Lohn kommt erst später. Jesus sagt, es gibt niemanden, der Häuser und Familie und Geld verloren hat um meinetwillen und nicht in diesem Leben und im nächsten Leben was bekommt. Du wirst in diesem Leben was bekommen, davon bin ich überzeugt. Und wenn es nur die tiefe Freude ist, die der Herr dir schenkt, weil du glückselig bist in seinen Augen. Aber im nächsten Leben, da erwartet noch so, so, so viel mehr. Und wir täten wirklich gut daran, da einfach öfter drüber nachzudenken, dass wir eines Tages sterben und dass das kein Grund zur Trauer ist, sondern zur Freude. Und dass wir bestimmen können, wie dieser Moment dann aussieht. Aber das ist nicht das Thema heute. Ich hatte eben beim Lobpreis noch eine Stelle aus Philippa stark aufs Herz bekommen. Die möchte ich euch noch vorlesen zum Abschluss. Die ist wirklich krass in diesem Lichte. Die habt ihr auch alle schon mal gehört. Und ich lese sie einfach mal. Paulus schreibt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Das ist übrigens Philipper 2, Abvers 5. Jesus Christus, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Was macht ein Knecht? Der dient und gehorcht. Er nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit im Namen Jesu Christi jedes Knie sich beuge, des Himmlischen und des Irdischen und Unterirdischen, und damit jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Habt ihr das schon mal gehört? Der Grund, warum Jesus unser Herr ist, der Grund, warum Jesus der Name über jedem Namen ist, der Grund ist sein Gehorsam. Jesus war gehorsam und darum hat Gott ihm das alles gegeben. Ist das nicht unglaublich? Sogar Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und er ist unser Vorbild. Und ich glaube nicht, dass wir alle hier dazu berufen sind, für ihn zu sterben. Aber ich glaube, dass in unserer westlichen Kultur es manchmal viel, viel schwerer ist, für ihn zu leben, als es in anderen Teilen der Welt ist, für ihn zu sterben. Und von daher möchte ich jetzt uns in eine Zeit bringen, wo du vielleicht einfach dich nochmal entspannst und deine Augen zumachst und wo du mehrere Sachen machen kannst, einfach ganz entspannt, da wo du gerade bist, zusammen mit dem Heiligen Geist. Du kannst dich entscheiden. Du hast Fähigkeit. Wir haben eben das gehört, wir sind dazu berufen, im Leben zu herrschen durch den einen Jesus Christus. Du herrschst in deinem Leben. Vielleicht fühlt sich das gerade nicht so an, aber du kannst jetzt eine Entscheidung treffen, die deinen Körper und deine Seele beeinflussen. Und eine Entscheidung, wo dein Schweinehund sich beugen muss. Die Autorität hast du in Christus. Du kannst dich entscheiden, dass du mit lebendigem Glauben durchs Leben gehen möchtest. Dass du wirklich ein Nachfolger sein möchtest. Und nicht einer, der rumsitzt und nichts tut. Und auch nicht einer, der versucht, Gott zu zeigen, wo er dir nachfolgen sollte. Und vielleicht ist ja im Laufe dieser Predigt schon dir was hochgekommen, wo du eigentlich ganz genau weißt, was zu tun ist. Wo der Heilige Geist, wo die Bibel und wo dein Gewissen dir klar bezeugen, was du zu tun hättest, aber du hast es bislang aus welchen Gründen auch immer noch nicht gemacht. Und du kannst dir jetzt fest vornehmen und den Heiligen Geist um Hilfe bitten, das zu tun. Und wenn der Heilige Geist uns etwas sagt, dann ist da in diesem Befehl auch immer schon die Kraft drin, um das auch zu tun. Deswegen wirst du das nicht aus eigener Kraft machen müssen, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann wird aktiv evangelisieren oder aktiv in Gemeinde mitarbeiten oder aktiv um Vergebung bitten, genauso sein wie beten. Nämlich, dass wir eigentlich nichts machen, sondern dass der Heilige Geist alles macht. Und was du auch machen kannst, ist, du kannst jetzt den Heiligen Geist fragen, warum du eigentlich in manchen Bereichen noch nicht gehorchst. Was dich da abhält. Und dann kannst du darum Vergebung bitten oder du kannst das wegschicken. Du kannst damit zu einem deiner Geschwister gehen und für dich beten lassen, ganz nach deinem Glauben und ganz nach dem, was du denkst, was der Heilige Geist machen will. Aber ich will wirklich, dass wir uns jetzt ein paar Minuten nehmen und da mit dem Heiligen Geist drüber reden. Geist, ich danke dir vom Herzen, dass du uns nicht verdammst. Du kennst uns so gut. Und trotzdem hast du nichts als Liebe für uns. Dein Papa im Himmel hat nichts als Liebe für dich. Und wir bitten dich um Vergebung und ich bitte dich stellvertretend für uns und auch für dieses Haus und für den Leib Christi in Deutschland. Ich bitte dich um Vergebung, Jesus, wo wir wussten, was zu tun ist, wo wir dein Reden klar gehört haben, wo wir in deiner Schrift unmissverständlich gelesen haben und es nicht gemacht haben. Wo wir auf unsere Programme und auf unsere Talente, auf unser Wissen mehr vertraut haben als auf dich. Oder wo wir durch fehlendes Gebet und fehlendes Horchen, fehlendes Lesen in deinem Wort bewiesen haben, durch unsere Taten, dass wir gar nicht daran interessiert sind, dir zu vertrauen, sondern dass wir lieber dich mitnehmen und dir zeigen, wo wir hinwollen, als dir nachzufolgen und deinem Plan zu vertrauen. Ich bitte dich um Vergebung. Ich nehme dein Blut in Anspruch für uns und ich sage, du bist reingewaschen durch das Blut Christi. Du bist reingewaschen durch das Blut des Lammes und dir ist vergeben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du Gottes bevollmächtigende Kraft und Gegenwart hier mitten unter uns bist und im Herzen eines jeden. Und ich lade dich ein, stellvertretend für uns alle, dass du neu Wohnung machst in unserem Herzen, dass du neu Jesus Christus als gekreuzigt vor unsere Augen malst und dass du ihn neu wegen seinem Gehorsam zur Rechten des Vaters gethront in unseren Herzen breit machst. Tu das jetzt, Heiliger Geist, und gib du uns die Kraft, das zu tun, was du von uns möchtest. Schenk du uns die Freude, die du versprochen hast, die im Gehorsam liegt, die Versorgung. Wir vertrauen dir und wir wollen lebendigen Glauben haben. Und so bitten wir dich heute Morgen um lebendigen Glauben. Und wir empfangen von dir neu lebendigen Glauben, der aus dir geboren ist und nicht aus uns und der in dir angefangen hat und nicht in uns. Auf dass wir eines Tages am Ende vor dir stehen und hören können, gut gemacht, mein treuer Diener, gut gemacht, der du gehorsam warst. Ja, und ich will dich wirklich ermutigen, dass du echt dieses Gebet, dass du das für dich weitersprichst, auch in deiner stillen Zeit oder in deiner Zeit, die du mit Gott nimmst oder auf der Rückfahrt im Auto, sprich dieses Gebet echt noch für dich weiter und lass das mit deinen eigenen Worten gefüllt sein. Und ich weiß, wie das ist, nach dem Gottesdienst da, wenn es dann endlich Kaffee und Kekse gibt, dann hat man 100 organisatorische Sachen, die man zu besprechen hat oder man hat einen dringenden Termin und muss ganz schnell weg. Aber ich will euch wirklich ermutigen, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, das, ich weiß, ich soll das machen, ich weiß, ich soll Gott da gehorchen, dann nutzt die Macht der Gemeinschaft, lebt im Licht und sucht euch jemanden aus, dem ihr vertraut oder jemanden, der so aussieht, als könnte man ihm vertrauen. Und entweder ihr sagt ihm, was ihr vorhabt und bittet ihn, nächste Woche nachzufragen, ob ihr das gemacht habt. Oder ihr lasst für euch beten. Ja, segnet euch gegenseitig da, ihr seid nicht alleine. Wie ich gesagt habe, das größte Werk, was wir tun können, ist Gebet, auch für unsere Geschwister. Und in jedem von uns lebt der Heilige Geist und es ist egal, wer von uns betet, wenn wir glauben, dass der Heilige Geist durch die Person an uns wirkt. Ja? Nutzt das und ja, ich segne euch echt mit tiefem Frieden über diesem Thema und mit Freude in der Nachfolge, weil Nachfolge ist Freude. Und es gibt keine größere Freude im Leben, als unser Leben zu verlieren, unsere Rechte niederzulegen und ganz in Jesus gefunden zu sein. Und zu hören, dass wir es gut gemacht haben und dass wir treu waren. Amen.